Emotion zieht sich ja durch. Völlige Fassungslosigkeit. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht die Realität sein. Und ehrlich gesagt wünsche ich dir und mir das heute Morgen auch. Ein bisschen Fassungslosigkeit. Oder zumindest ein Staunen über das, was wirklich passiert ist. Und wir werden heute Morgen auch die ein oder andere Möglichkeit bekommen, daran erinnert zu werden, dass wir durchaus ins Staunen geraten können, wenn wir an die Ostergeschichte denken. Und alles hat mit dem Kreuz zu tun. Wir haben das ja eben schon mal gemeinsam bestaunt, dieses lebendige, bunte Kreuz. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll, welche Blumen man finden soll mit den Augen. Nun befinden wir uns ja so kurze Zeit nach Karfreitag. Und am Freitag, das war ja vorgestern, da hing über diesem Kreuz noch ein riesiges schwarzes Tuch und eine Dornenkrone war obendrauf gesteckt. Und dieses Kreuz sah so aus. Ben hat am Freitag erklärt, wie viele Facetten der Kreuzestod hat. Das bedeutet, dass er ganz viele verschiedene Bedeutungen hat. Und eine Bedeutung, die er hervorgehoben hat, ist, dass Jesus durch den Kreuzestod den Thron als König ein für alle Mal bestiegen hat. Er ist gestorben und ist dadurch den Königsthron bestiegen. Sein Königreich hat in diesem Moment Gestalt angenommen. Dann habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht. Welche Bedeutung hat denn das Kreuz im Christentum? Und das ist wirklich eine große Bandbreite. Da wird man echt überrascht, wie unterschiedlich das ist. Einerseits ist das Kreuz, an dem Christus gekreuzigt wurde, ein Folterwerkzeug. Muss man einfach so sagen. Ein Folterwerkzeug, das nicht nur von den Römern verwendet wurde, um Verbrecher auf grausame Weise hinzurichten. Und wenn es dabei bliebe, dann wäre es ja absolut geschmacklos, wenn wir uns ein Kreuz um den Hals binden, finde ich. Aber wie wir an Karfreitag schon erfahren haben, hat der Tod, den Jesus auf sich genommen hat, noch so viel mehr Bedeutung als eine Hinrichtung von irgendeinem Verbrecher. Das Kreuz besteht ja aus zwei Teilen, einem kurzen und einem langen Holz, die im rechten Winkel zueinander, miteinander verbunden sind. Das horizontale, kurze Stück, das steht für die Verbindung zwischen dir und mir, zwischen dir und deinem Nächsten, zwischen uns Menschen. Und das vertikale, lange Stück, das steht für die Verbindung zwischen uns Menschen und Gott. Jesus war Gott und er wurde trotzdem Mensch. Er starb am Kreuz und nahm alle Schuld auf sich. Das Kreuz kennen wir heute auch als Zeichen des Todes. Auf Friedhöfen beispielsweise ist es ja überall zu finden. Gleichzeitig bedeutet es auch noch so viel mehr. Die beiden Männer, die den Frauen am Grab begegnen, fragen: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Erinnert euch an das, was er damals in Galiläa zu euch gesagt hat. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Sünder und am Kreuz sterben, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Jetzt ändert sich alles. Was vorher so grausam und trostlos und hoffnungslos war, ist nun komplett geändert. Die Auferstehung bringt etwas ganz, ganz Neues ins Spiel. Eine neue Bedeutung des Kreuzes, nämlich Trost, Heilung und Frieden. Wie kann das denn sein? Wir tauchen mal ein in die Erlebnisse der Jünger und Jüngerinnen, von denen wir gerade gehört haben. Denn Jesus hat schon in Lukas 9, also viele, viele Kapitel vorher im Lukas-Evangelium und auch in den anderen Evangelien lesen wir davon, angefangen darüber zu reden, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Und er spricht es immer wieder ganz klar aus und wir fragen uns, haben die ihm nicht zugehört? Steht das da nur für uns? Hat Lukas das im Nachhinein hinzugefügt? Nein, diese Gedanken, die führen uns auf eine falsche Fährte. Denn die Jünger haben sehr wohl zugehört und die haben das auch verstanden. Aber sie hatten ein anderes Verständnis von Auferstehung. Sie verstanden darunter, dass Gott etwas tun würde am Ende der Zeiten mit den gerechten Verstorbenen, also diejenigen, die sich zu ihm bekennen. Allen, von Abraham, Isaak, Jakob bis hin zu den jüngst verstorbenen Märtyrern wie Johannes dem Täufer, denen würde Gott einen neuen Körper geben. Und dann würde auch die ganze Zeit sich ändern, weil dann würde das Reich Gottes anbrechen und die Welt wäre nicht mehr wie vorher. Und das war eine weit verbreitete Vorstellung. Und das dachten die sofort, wenn Jesus von Auferstehung sprach. Und dann wiederum finde ich es sehr verständlich, dass wie tief der Schock saß, als auf einmal der gekreuzigte Jesus lebendig vor ihnen stand. Sie hatten absolut nicht damit gerechnet, dass jemand, ein einzelner Mensch, der getötet wird, zu einer neuen Art von körperlichem Leben jenseits des Grabes erweckt werden würde, während sich die restliche Welt einfach weiterdreht. Und genauso war es auch für die Frauen. Die gingen zum Grab und nicht mit dem Gedanken, komm, wir nehmen sicherheitshalber mal das Duftöl mit, falls er noch tot ist, aber wir hoffen, dass er wieder lebt. Nein, sie wussten aus eigener Erfahrung, aus ihrem Leben, dass Tote tot bleiben. Das war ihre bittere Erlebenserfahrung. Und dann waren es ausgerechnet Frauen, die da angerannt kommen und die Geschichte von den beiden Männern, oder waren es Engel, erzählen. Frauen, denen kann man in dieser Situation noch viel weniger vertrauen. So ist zumindest das Denken damals. Also, wenn man glaubwürdige Zeugen herbeiziehen möchte, dann sollten das nicht Frauen sein, sondern Männer. So war einfach das kulturelle Denken. Aber Lukas erzählt die Geschichte trotzdem so. Und ich finde es toll, weil er dadurch zeigt, dass er nicht durch gekonntes Schriftstellertum und Wortgewandtheit die Glaubwürdigkeit einer Situation hervorheben muss oder gewährleisten muss, sondern dass Jesus selbst die Situation im Griff hat. Und er seinen eigenen Weg geht, um die Glaubwürdigkeit seiner Auferstehung zu zeigen. Und er bezieht eben auch Frauen mit ein, die in der damaligen Kultur eben nicht als gleichwertig mit den Männern empfunden wurden. Jetzt stellen die beiden Männer oder Engel am Grab die Frage, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ich finde, diese Frage, die könnte nicht kontrastreicher sein. So wie das Kreuz, Tod und Leben zugleich. Versuchen wir noch einmal, die Emotionen der Jünger und Jüngerinnen nachzuvollziehen. In ihnen herrschte zu diesem Augenblick wirklich absolutes Chaos. Die letzten Tage mit Jesus und dann ohne Jesus waren geprägt von den Abgründen menschlicher Natur und menschlicher Gefühle. Es ging um Verrat, es ging um die Festnahme Jesu, dem sie so lange gefolgt waren. Dann fliehen alle Freunde und Schüler, alle fliehen vor ihm. Judas, der Jesus verraten hat, begeht Selbstmord und Jesus stirbt. Und alle Hoffnung ist dahin. Das ist eine absolut verzweifelte Situation aus der Traum vom Neuanfang. So viel mehr Hoffnung gab es doch. Und jetzt waren alle Hoffnungen dahin. Und jetzt war auch noch der Leichnam verschwunden. Man kann nicht mal mehr würdevoll Abschied nehmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Empörung über diese Information nicht mal mehr die Kraft gereicht hat, sondern dass man es einfach nur noch fassungslos hingenommen hat. Aber jetzt kommt wieder Bewegung in die ganze Situation. Denn da kommen dann Kleopas und sein Freund reingestürmt und sagen, dass Jesus nicht tot ist, sondern lebt und sie mit ihm unterwegs waren und er mit ihnen gegessen hat. Und sie scheinen wie ausgewechselt. Die hatten ja auch vorher diese Gefühle, diese absolute Hoffnungslosigkeit. Und jetzt erscheinen sie, sie können wieder rennen. Und wir als Leser, wir wissen auch schon, dass ihnen klar war, dass Jesus tatsächlich lebt. Denn wir lesen in Vers 31, da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Aber die anderen Jünger, zu denen sie ja hingerannt sind und die versammelt waren, die waren immer noch in dieser Schockstarre. Und plötzlich geht alles ganz schnell. Jesus steht mitten unter ihnen. Jesus selbst. Er spricht, Friede sei mit euch. Panik, Unsicherheit, Angst. Friede sei mit euch. Also das ist ein Kontrast, der sich heftig angefühlt haben muss. Dieselbe Realität, dieselbe Situation, derselbe Raum, aber zwei komplett verschiedene Wahrnehmungen. Panik, Angststarre, Verzweiflung und Friede. Denn für die einen bedeutet das Kreuz das Ende. Und für Christus bedeutet es neues Leben. Was für eine Perspektive bringt Jesus denn mit hier rein? Dafür müssen wir gedanklich nochmal in die letzten Wochen gehen, die die Jünger mit Jesus erlebt haben. Sie haben ja vieles mitbekommen von ihm. Und es hat sich immer viele Fragen aufgeworfen für sie. Nämlich zum Beispiel, wer ist dieser Mann, dass er sich die Autorität nimmt, Sünden zu vergeben? Wer ist dieser Mann, dass er Wunder wirken kann? Wer ist dieser Mann, dass er Kranke heilen kann? Er spricht vom Reich Gottes und er spricht Gott als Vater an. Diese Fragen waren allgegenwärtig und wie ein großer Schleier, der über all dem hing, was Jesus getan hatte. Ist er wirklich der von Gott gesandte Retter? Boah, und jetzt steht Jesus dann auch noch vor ihnen, als der Auferstandene. Nach all dem, was sie gemeinsam erlebt haben. Und das Erste, was er sagt, ist kein Vorwurf. Leute, versteht es doch jetzt endlich mal! Ich habe euch so viel gezeigt! Nein, kein Vorwurf, sondern das Erste, was er sagt, ist das Tröstlichste, was Gott selbst dem Menschen zusprechen kann. Friede sei mit euch. Das ist keine Floskel, keine Redewendung, das ist Wirklichkeit. Indem Jesus diese Worte ausspricht, kann Frieden einkehren in die Herzen derer, die so erschrocken sind. Denn er ist der wahre Friedefürst, derjenige, der Frieden wirklich herstellen kann. Wenn ich sage Guten Morgen, macht das nicht automatisch einen guten Morgen. Aber wenn Jesus sagt, Friede sei mit dir, dann darf wirklich Friede einkehren. Der Auferstandene selbst steht auf einmal unter den verzweifelten Jüngern und spricht, Friede sei mit euch. Sie waren es doch, die ihn verlassen hatten und die weggerannt waren. Und es erscheint uns manchmal so, dass sie alles, was Jesus vor der Kreuzigung getan und gesagt hatte, nicht so wirklich verstanden haben. Aber das scheint für Jesus nicht mal eine Rolle zu spielen. Er kommt ihnen nahe und nicht mit einem Vorwurf, sondern einzig mit Frieden. Und so frage ich dich heute Morgen, in welchem Bereich deines Lebens wünschst du dir so sehr Frieden? Welchen Bereich deines Lebens würdest du so gerne vor Jesus hinlegen und dir konkret zusprechen lassen, Friede sei mit dir und diesem Lebensbereich? Auch dann kommt Jesus nicht mit den Vorwürfen. Er fragt nicht, hey, kommt, was habt ihr denn jetzt nicht konkret verstanden? Wo hat's denn gehakt? Er stellt andere Fragen. Und nicht, weil er nicht wüsste, wie es den Jüngern geht, sondern weil er wirklich eine Nähe herstellen möchte. Und weil er ihnen auch einen Raum geben möchte, um über das nachzudenken, was sie gerade empfinden. Er fragt sie, warum seid ihr so erschrocken? Und warum zweifelt ihr in euren Herzen? Und ich finde es total stark, denn er gibt ihnen Raum, ihre Gedanken und Gefühle zu sortieren. Und das brauchen wir manchmal. Er zeigt sich ganz nahbar, denn nun zeigt er ihnen sogar die Wunden an den Händen und an den Füßen. Und dann fragt er sie auch noch nach etwas zu essen, um wirklich nochmal zu zeigen, dass er ein Mensch ist aus Fleisch und Blut und kein Geist. Ihr Lieben, so menschlich ist Jesus. Und so menschlich, wie er hier ist, so nachvollziehbar sind für ihn all die Situationen, die uns an unsere Grenzen bringen und die uns verzweifeln lassen. Ich finde irgendwie, dass man diese Situation mit den Jüngern und Jesus im Ansatz mit einem Streit vergleichen kann, der nicht gut geendet ist. Türen knallen, Tränen fließen, Verlassensängste, All der ganz, das ganze Spektrum. Man denkt, der andere kommt nicht zurück. Das haben die Jünger gedacht. Und dann kommt der andere zurück und nicht um die Situation aufzurollen und alles nochmal zu klären und zu streiten. Nein, er kommt mit Vergebung und Frieden und Hoffnung. Und das wiederum ist dann absolut göttlich. Das ist Gott. So ist unser Gott. Und trotzdem ist Jesus auch in der Situation ganz Mensch, denn er lässt sich berühren und er will Gemeinschaft mit seinem Gegenüber. Er will auch in Gemeinschaft mit dir und mir hineinkommen. Und nicht nur in Gemeinschaft, sondern das geht darüber hinaus. Denn Gemeinschaft kann ja auch von Streit oder Spannungen geprägt sein. Er möchte Frieden und Versöhnung bringen, und zwar echten Frieden und Versöhnung. Eine perfekte Gemeinschaft, wie wir sie uns zwischen zwei Menschen eigentlich auch gar nicht vorstellen können. Und wenn du dir jetzt immer noch die Frage stellst, was dieses Kreuz mit dir zu tun hat, dann lade ich dich ein, Jesus konkret zu fragen. Jesus, bist du wirklich jemand so Einzigartiges? Kann ich dir wirklich vertrauen mit dem, was mich bedrückt? Bist du in der Lage, Frieden zu bringen in die Stürme meines Lebens? Ich darf dir sagen, für dich kann das Kreuz auch Frieden bedeuten. Aber du darfst selbst dein Ja geben. Jesus zwingt sich niemandem auf. Von seiner Seite ist alles vollbracht. Die Schuld ist weggewischt. Der treue Bund ist durch sein Blut geschlossen. Und durch seine Auferstehung ist das Leben in Fülle und der Frieden mit Gott und mit den Menschen kein Traum mehr, sondern Realität. Das Kreuz darf für dich Frieden und Leben in Freiheit von Dunkel bedeuten. Friede sei mit euch. Wir wollen auf das Gehörte reagieren und dazu gibt es jetzt zwei Lieder, die wir gemeinsam singen möchten. Und zum anderen gibt es dieses kleine Kreuz. Für jeden von euch ist eins da. Ihr dürft es euch nach dem Gottesdienst im Foyer gerne mitnehmen. Ihr dürft es euch in die Hosentasche stecken oder in die Jackentasche. Und immer wenn ihr es zufällig vielleicht berührt, dann könnt ihr euch daran erinnern, dass Friede sei mit dir auch für dich gilt. Da ist auch ein kleines Loch sogar drin. Wenn du magst, kannst du es dir auch umbinden oder als Schlüsselanhänger oder so hinhängen. Das Kreuz bedeutet Tod, ja, aber es bedeutet auch Leben und Neuanfang und Frieden. Denn Christus ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Jetzt wollen wir gemeinsam singen.